Guten Tag. In der letzten Vorlesung vor den Weihnachtsferien habe ich dieses erkenntnistheoretische Projekt des frühen Descartes beschrieben mit diesem fragmentarischen Text Regulär Directionem Ingenii und am Ende dann auch die Gründe für die schließliche Verabschiedung von diesem Projekt. Das Charakteristische an der Unternehmung war der Gedanke, dass man vor der Behandlung irgendwelcher wissenschaftlicher oder philosophischer Probleme, egal wie dringend die aussehen, sagen als erstes die Kapazität unseres Erkenntnisvermögens selbst untersuchen und bestimmen muss und dass man diese Aufgabe in der Form der Lösung eines Problems nach der analytischen Methode angehen muss. Und das bedeutet vor allem, nicht nur, aber vor allem, dass man erstens von positiven Gegebenheiten ausgehen muss, also das, was dann in den geometrischen Fällen die Angabe heißt, die nicht in Zweifel gezogen werden können, und dass man zweitens an einem entscheidenden Punkt ein Zeichen für dasjenige einsetzen muss, was gesucht wird und was ihm nicht hinreichend bekannt ist. Also in dem gegebenen Fall dasjenige in unserem Erkenntnisvermögen selbst, was zwar eine Rolle spielt, aber von uns in seiner Funktion, in der Art, wie es funktioniert, in seiner Mächtigkeit und seiner inneren Verfassung nicht durchschaut wird. Also typischerweise das, was uns genau das präsent sein lässt, was wir trotzdem nicht durchschauen oder verstehen. Dieses Zeichen ist in dem erkenntnistheoretischen Projekt eben dann der ausgedehnte Körper. Das ist etwas, was nicht so leicht zu verstehen ist, aber von seinen Konsequenzen eher noch zu verstehen. Also die Vorstellung des Körpers, Corpus generale, das Sumptum des Körpers schlechthin, des Ausgedehnten, als ein Zeichen verwendet. Oder für uns ist es vielleicht leichter zu verstehen, wenn wir sagen, als Modell. Mit dem die ganze geometrische Struktur der Ausdehnung importiert wird, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber alle traditionellen Unterscheidungen in diesen zusätzlichen Erkenntniskräften. Also die Unterscheidungen von Sinn, Einbildungskraft, Gedächtnis traditionellerweise hinfällig werden. Die werden dadurch eliminiert. Und die Konsequenz ist aus diesem Vorgehen, ich habe das ja alles doch viel genauer beschrieben, die Konsequenz ist dann, also aus der Einführung des Körpers als dieses allgemeine Zeichen, dass alle Probleme, die sozusagen den Bereich übersteigen, in dem der Verstand nur mit sich selbst zu tun hat, die Ratio nur mit dem zu tun hat, was sie selber setzt, also dass alle, die komplizierter sind als das, und das fängt sehr schnell an, auf welche Sachfragen immer sie bezogen erscheinen mögen, alle Probleme mit Hilfe geometrischer Modelle behandelt und gelöst werden müssen. Das ist sehr, sehr radikal. Man kann das schon auffassen als eine Rechtfertigung auf einer zusätzlichen Ebene von dem, was eine Grundidee von Galilei gewesen ist. Aber es ist also, geht weit über das hinaus noch. Es ist eine viel mächtigere Hypothese. Es ist das, was man in den Philosophiegeschichten immer wieder mal in Bezug auf Descartes benennt als die für ihn typische Geometrisierung der Welt. Nicht? Sagen wir, was war das, was Descartes hat die Welt geometrisiert? Nicht zu Unrecht. Was aber natürlich, wenn man die Sache jetzt nimmt, diese Geometrisierung, diese Idee, letztlich unhaltbar ist. Also ich habe Ihnen ja am Schluss der letzten Vorlesung dann erklärt, warum und wie dieses Projekt insgesamt scheitert, das nehme ich jetzt dann auch noch einmal ein kleines bisschen auf. Aber ganz unabhängig davon, dass das Projekt insgesamt so quasi eine Fantasie ist oder etwas, was dann aufgegeben werden muss. Ganz unabhängig davon erweist sich diese Geometrisierungsidee als eine unhaltbare Idee in verschiedenen Zusammenhängen, also von ihren Konsequenzen her. Also zwei ganz bekannte und berühmte Fälle, wo dieser Gedanke scheitert. Das ist einerseits die Physik, also was ihm die englischen Philosophen vorgeworfen haben, was man ihm so quasi von Newton her als absoluten Fehler, was heißt Fehler, mehr als ein Fehler, als ein Versagen anrechnen kann, dass er überhaupt nicht imstande war, auch nur die Ansätze einer dynamischen Physik zu entwickeln. Er hat sozusagen nur eine kinetische Bewegungslehre und kein wirkliches Verständnis von dem entwickeln können, was eigentlich Beschleunigung heißt. Der andere Fall ist der noch berühmtere mit dem Blutkreislauf, dass er sozusagen, das kann man auch noch von anderen Seiten her erklären, aber dass er geglaubt hat, man kann den Blutkreislauf, von dem er gesagt hat, er hat ihn entdeckt. Okay, also sagen wir, das war ein Fall, wenn man ihm günstig gesonnen ist, das war so einer von den Fällen, wo zwei Leute ziemlich zugleich eine Sache entdeckt haben. Aber er hat die Sache völlig anders interpretiert. Er hat geglaubt, er kann den Blutkreislauf sozusagen rein auf geometrischer Basis erklären. Und die Gründe, da gibt es auch noch andere Gründe dafür, negative Gründe sozusagen, dass er der Auffassung war, also er hat da ganz einfach nicht anerkennen wollen, dass das Herz eine Pumpe ist. Also dass das Herz sozusagen selber sich bewegt, sondern er hat das als einen Regelkreis verstehen wollen. Also das sind so Beispiele, woran man sehen kann, dass unabhängig von dem Gesamtprojekt diese Idee zwar toll ist und auch auf weitere Gedanken führt, die sich später in der Wissenschaftsgeschichte durchaus als wichtig und sinnvoll erwiesen haben, aber in dieser Art von Anwendung halt nicht. Was die Bedeutung des Projekts für das Verständnis von Rationalismus ausmacht, das sind zwei Dinge vor allem. Erstens die fundamentale Anbindung des Erkenntnisproblems in seiner problemorientierten Form an den geometrischen Ratiobegriff, also diese ursprüngliche Anbindung an den geometrischen Begriff des Verhältnisses, des Denkens in Verhältnissen, die Proportionenlehre und nicht an die überlieferten philosophischen Theorien der Erkenntnis. Also der Witz ist der, man hat einen Strang von philosophischen Theorien des Erkennens, die sind dann in der Zeit vor Descartes, in den letzten 200 Jahren oder was vor Descartes, werden diese Theorien, sind die sehr interessant, erkenntnispsychologische Theorien, die sehr interessant in ihrem Verhältnis zu den Theorien des 19. Jahrhunderts zu studieren sind zum Teil. Aber an diese Sachen knüpft er überhaupt nicht an, sondern auf die kommt er erst, wenn es darum geht, sie zu eliminieren, diese Theorien. Nicht? Und das Zweite, also das Erste ist diese Anknüpfung wieder dort, wo so quasi, natürlich nicht mit derselben Absicht, das Liniengleichnis von Plato gestanden hat, ne? Und das Zweite ist dann etwas, was man Erkenntnisoptimismus nennen könnte. Wenn in diesem Ausdruck, das ist sehr charakteristisch, wenn in diesem Ausdruck Optimismus nicht etwas mitzuhören wäre von einer Alternative. Wenn man das Wort Optimismus hört, man immer zugleich ein bisschen mithört, man könnte die Sache auch zurückhaltender sehen. Das ist aber nicht so, man kann sie nicht zurückhaltender sehen. Es gibt einfach, wenn man so wie er sich vorstellt, dass man Erkenntnis auf planvolle Weise betreibt, wenn man seine Vorstellungen von Methodologie hat, dann gibt es keine Alternative zu der Einstellung, dass man die Gegebenheit von unbezweifelbaren Erkenntnissen annehmen muss. Und das ist auch unabhängig von seinen Einstellungen etwas, was man sich immer überlegen sollte. Was denn das bedeutet, eine Theorie der Erkenntnis entwickeln zu wollen, wenn man keine Vorstellung davon hat, was eigentlich sein soll. Und für ihn ist charakteristisch, dass er sagt, als diese Art von Problem können wir das nicht aufzäumen, wenn wir nicht eine Angabe haben. Und eine Angabe haben heißt etwas, was für den Prozess der ganzen Sache immer unrevidierbar bleiben wird. Solche Dinge muss es geben. Das habe ich ja schon in der vorletzten Stunde ausgeführt. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und das kann man natürlich auffassen als Optimismus. Die anderen werden sagen, na, boom, du bist aber ganz schön optimistisch. Du glaubst, es gibt wirklich sowas. Und er würde darauf halt sagen, na, wenn ihr das nicht glaubt, bitte, dann macht es einen anderen Sport. Oder? Das kann man ein Element des Rationalismus im modernen Sinn nennen, dieses Vertrauen oder diese Sicherheit oder dieses Bestehen darauf, dass es das geben muss, dass das sozusagen anführbar sein muss. Und das, diesen Optimismus als eine Facette von Rationalismus, das kann man auch als ein selbstständiges Phänomen natürlich sehen, relativ unabhängig von dem ersten Aspekt dieser Rückbindung an das mathematische Proportionendenken. Hier ist jetzt wirklich unter diesem Gesichtspunkt des Rationalismus eine bestimmte Einstellung zu dem Problem der Erkenntnis, nämlich die, es muss möglich sein, Fälle davon anzugeben, wo das erfüllt ist, was Erkenntnis heißen soll. Aber wenn man sagt, das ist eine Facette von, typische Facette von Rationalismus in der Neuzeit, muss man doch sehr, sehr vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Es ist dabei überhaupt nicht mitgedacht oder mitgesagt, dass aus diesen unbezweifelbaren Erkenntnissen irgendwelche andere Erkenntnisse ableitbar sein müssten. Das ist an dieser Stelle nicht gesagt. Das ist auch sehr schwierig. Also es ist sehr wichtig, dass Sie das sehen, dass es hier nicht gesagt ist. Es dauert nicht lang, dann wird es gesagt sein. Aber hier ist es noch nicht impliziert. Wenn man die Dinge in ihrer richtigen Anordnung verstehen will, muss man sich klar machen, dass mit diesem Motiv, das sind Ausgangspunkte, aber niemand sagt, dass von denen her jetzt von selber oder irgendwie auf eine automatische Weise was weiteres ableitbar wäre. Das ist überhaupt nicht so, sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Alle anderen Erkenntnisse, und da muss man sich auch wieder denken, diese alle anderen Erkenntnisse, das sind die, auf die es ankommt. Weil die, die man in diesem rein rationalen Bereich gewinnt, die sind ja trivial. Also die sind im besten Fall sozusagen mittlere Mathematik oder sowas. Aber es sind völlig trivial. Das sind Sachen, die zu seiner Zeit auch schon, aber heute eigentlich jeder kann, kennt, geläufig hat, wenn er die Matura gemacht hat oder so. Das ist, die anderen sind die, auf die es ankommt. Und die müssen erst auf dem Weg der Modellbildung, der Bildung von empirisch gehaltvollen Hypothesen letztlich und der Überprüfung dieser Hypothesen gewonnen werden. Also wenn man von dem Rationalismus diese Facette erfasst, dann besteht da überhaupt gar kein Anlass, das in einen Gegensatz zu bringen zu Empirismus. Wie man dann, was man dann macht, wenn man von diesen Gegebenheiten ausgeht, das ist eben was in den weiteren Teilen dieser Regule angedeutet wird, aber weil sie Fragment geblieben sind, nicht ausgeführt wurde. Also da gibt es dann eben detailliertere Hinweise darauf, wie Modellbildung funktioniert, und es gibt dann Hinweise darauf, wie man, wenn man sozusagen mit Angaben zu tun hat, in denen Dinge vorkommen oder in denen Elemente vorkommen, die man gar nicht ganz durchschaut. Also wenn in der Angabe schon was ist, was man nicht da schaut, wie man dann mit Wahrscheinlichkeiten operieren muss und solche Sachen. Ja? Also das würde dann sehr, sehr kompliziert, und das schließt überhaupt nicht aus. Er war sich auch dessen bewusst, dass der Prozess der Forschung, der Entdeckung, der Entwicklung neuer Einsichten ein empirischer ist. Was jetzt aber noch einmal auf die erste Seite zurückgewechselt, nicht heißt, dass es nicht Keime gibt dafür, dass empiristische und rationalistische Elemente auseinandertreten können. Aber innerhalb des Denkens von Descartes ist das eine extrem schwierige Frage. Man kann sozusagen sehr leicht von außen, wenn man außerhalb eine Position bestimmt, und da gibt es plausible Möglichkeiten, empiristisch-philosophische Positionen zu bestimmen. Wenn Sie so eine Position fixieren, egal ob das jetzt irgendein Zeitgenosse ist oder ein bisschen verschoben in der Zeit, so jemand, entweder kann man den Francis Bacon nehmen oder mit einer bisschen einer Verschiebung John Locke oder so. Wenn man so jemanden nimmt und diese Position typisiert, und dann schaut man auf Descartes, dann kann man im Gegensatz davon aus sagen, ja, also okay, das ist ein Rationalist. Aber wenn man nicht so einen äußeren Bezugspunkt nimmt und sich in dem Werk selber umschaut, dann wird es extrem schwierig, da so eine Linie zu ziehen. Man darf nicht vergessen, das ist etwas, was im Philosophiestudium sozusagen eigentlich viel zu wenig erwähnt wird. Wenn man das Gesamtwerk von Descartes, alles, was er geschrieben hat und gemacht hat, sich anschaut und quantitativ einteilt, dann ist die Philosophie ein relativ kleines Stückerl. Und alles andere ist wissenschaftlich empirische Forschung auf dem Gebiet der Physik, der Optik, der Physiologie und so weiter. Da muss man nicht einmal die Mathematik dazuzählen. Ne? Also er hat viel mehr gearbeitet auf diesen empirisch-wissenschaftlichen Gebieten. Wenn irgendwann einmal da so ein Unterschied auftaucht, dass man sagen kann, man hat in seinem philosophischen Denken dann authentisch rationalistische Motive, dann wird das eigentlich klarer nach dem Scheitern dieses ersten frühen Projekts. Warum ist das gescheitert? Jetzt das Letzte, was ich gesagt habe, voriges Mal. Eigentlich daran, dass einer der Schritte, die diese analytische Methode in der Geometrie vorsieht, nicht vollzogen werden kann. Der wichtige Schritt ist ja, also der erste ist die Beschreibung der Angabe, der zweite ist dann die Einsetzung sozusagen eines Zeichens oder einer Hilfskonstruktion oder sowas für das Gesuchte. Und der dritte, ganz entscheidende Schritt ist natürlich dann die Emanzipation von dieser Annahme. Da habe ich gesagt, man muss das ja dann wieder loswerden, diese Annahme, dass man gesagt hat, tun wir so, als hätten wir das Resultat schon. Da habe ich gesagt, da muss man mit dem so lange arbeiten, bis man auf einen Punkt kommt, wo man sich davon wieder befreien kann, beziehungsweise in einem Bild, dass man da, also das einfach nicht aufgeben kann, den Kredit zurückzahlen, den man aufgenommen hat mit dieser Annahme. Das gelingt hier nicht. Die Emanzipation von der willkürlich gemachten Annahme, dass alles das, was in unserem Erkenntnisvermögen nicht sozusagen selbsttransparent ist, als körperliches Modell vorgestellt werden muss. Weil der Körper als, und der Unterschied ist das Universale dabei, nicht? Weil der ja als universales Modell gedacht wird, bleibt sozusagen kein Raum, in dem man das noch verschieben könnte. Schiebt sich selbst vor jeden möglichen Bezug auf einen möglicherweise wahrhaft existierenden Körper. Es schaut alles aus, bis der Körper wäre, so kann man nicht mehr unterscheiden. Auch das, was nicht Körper ist, würde ausschauen wie körperlich, also kann man nicht mehr unterscheiden, was es jetzt ist. Das ist deswegen nicht akzeptabel, weil man dann langfristig nicht mehr unterscheiden kann zwischen einer Einbildung, die nützlich und erkenntniserweiternd ist, ein wirklicher Bezug sozusagen des Verstandes im Lesen und Schreiben auf diesen Körper und einer Täuschung, die sozusagen systematisch in unserer Ratio selber wirkt, die gleichsam in unserer Rationalität drinnen steckt. Sowas wie ein Vorurteil, bevor wir uns überhaupt klar machen können, was Vorurteile sind, dass sozusagen da was drinnen sitzt in unserem Verstand selber. Also, kleine Fußnote, das ist ein Thema, das wirklich, das ist eine der doch wirklich interessantesten und lehrreichsten Episoden in der modernen Auseinandersetzung mit Descartes, diese Diskussion zwischen Michel Foucault und Jacques Derrida über das Verhältnis von Rationalität und Wahnsinn bei Descartes. Das beginnt mit dem einen Kapitel in dem in dem Buch über den Wahnsinn von Foucault und wo letztlich dann eigentlich mehr oder weniger unentschieden die Sache ausgeht. Also Derrida durchaus auch ganz gute Punkte machen kann. Also das ist sehr, sehr nützlich, das zu lesen. Das können Sie relativ leicht finden. Das geht so zwei, dreimal hin und her. Zum Teil auch ein bisschen untergriffig. Gut, also das war, da war ich am Ende da. Aber die, dort wird sowas Ähnliches diskutiert. Nicht mit Bezug auf die frühe Philosophie, aber in Bezug auf die ersten zwei Meditationen. Auf den Unterschied, wie Descartes in den ersten zwei Meditationen umgeht. Einerseits mit dem Traum und andererseits mit dem Wahnsinn als möglichen irreführenden Kontexten. Das war das Ende der letzten Vorlesung. Da bin ich angelangt bei der Notwendigkeit, die reale Verschiedenheit von Körper und Geist beweisen zu müssen, wenn man ausschließen möchte, dass alles, was an unserer Erkenntnis wichtig und nützlich ist, vielleicht in Wahrheit nur ein geordneter Irrtum ist, ein sozusagen geometrisch geordneter Irrtum, ein nicht eliminierbares Vorurteil. Und da ist dann aber von Anfang an völlig klar, dass wenn so ein Argument entwickelt werden soll, dass so ein Beweis nur von der Ratio selber aus geführt werden kann. Und zwar von einem Punkt aus, wo die nicht hinterfragbare Erkenntnis wirklich absolut ihrer selbst gewiss ist. Also jetzt in dem Sinn ihrer selbst gewiss ist, dass von keinem Gesichtspunkt aus eine Täuschung auch nur möglich wäre. Solche Gewissheitspunkte spielen auch in den Regulae als Anfänge eine entscheidende Rolle, aber der große Unterschied ist, dass sie da Ausgangspunkte für ein konstruktives Verfahren sind, von dem aus dann immer Neues entwickelt wird, während hier der absolut sichere Punkt eine andere Funktion hat, also die Grundlage eines Beweises sein. Das ist eine Art. Und, da sage ich dann jetzt gleich nochmal, es ist sehr wichtig, dass er hundertprozentig sicher ist. Ich mache jetzt eine kleine Fußnote, vielleicht, dass es irgendjemanden interessiert, ein zusätzlicher Aspekt, der vor allem auch in dieser Frühphilosophie eine gewisse Rolle spielt. Also, so wie ich das beschreibe, ist die Überlegung jetzt einfach darauf zentriert, ob die Verschiedenheit von Ausdehnung und Körper wirklich real ist, ob die real als zwei verschiedene, wie es dann heißen wird, Substanzen voneinander verschieden sind oder ob das nur eine Unterscheidung ist, die sozusagen der Verstand an sich selber macht, eine Unterscheidung, die er sich sozusagen denkt. Aber man kann diesen Gedanken auch in verschiedenen anderen, in verschiedene Richtungen drehen und dann auf verschiedene Arten formulieren. Und eine besonders interessante Variante, wie man das Problem formulieren kann, ist, dass man sagt, da geht es darum, ob die Grundstruktur der Prädikation, ob die Struktur sozusagen einer behauptenden Aussage, das und das ist so, die Behauptung, dass dem, was man sagt, sozusagen in der Wirklichkeit was entspricht, ob die überhaupt, diese Struktur, überhaupt in Übereinstimmung gebracht werden kann mit den inhaltlichen Hervorbringungen der Einbildungskraft. Das ist, da konfrontiert er sich damit. Das ist sehr interessante Passagen schon in den Regulae. Wie ist die Einheit, könnte man sagen, des Subjekt-Prädikatsurteils in demjenigen möglich, was die Einbildungskraft verbunden hat? Wo sieht man an einer Zeichnung den Unterschied von Subjekt und Prädikat oder so? Ja, das ist die Trennung von Subjekt und Prädikat gegenüber der Einheit in der Ausdehnung. Das ist Ende der Fußnote. Also, da ist man schon an einer Stelle des Umbruchs in der philosophischen Entwicklung dieses Mannes Descartes selbst. Wenn wir Rationalismus aus der Perspektive des frühen Projekts verstehen, mit diesem Motiv des Optimismus zum Beispiel oder so, Dann ist das aber zugleich auch eine Stelle, wo der Rationalismus sich anders akzentuiert. Es wird jetzt gewissermaßen zum ersten Mal etwas zu einer Wahrheit, zu einer sozusagen ideen- oder begriffsgeschichtlichen Wahrheit, was 300 Jahre später Robert Musil einmal in einer Tagebucheintragung so formuliert hat, so ausgesprochen hat, Anfang des Zitats, im Beweisen wollen liegt der Rationalismus, Ende des Zitats. Das ist dann das erste Mal hier greifbar, so richtig. Ne? Der Wille, etwas beweisen zu wollen, das ist das, was dann eigentlich den Rationalismus ausmacht. Die Meditationen über die erste Philosophie, also zum ersten Mal im Jahr 1641 erschienen, die tragen das, aber in allen Ausgaben, immer schon im Titel. Ne? Schon im Titel wird dieser Beweis, Wille zum Beweisen. Meditationes de prima philosophia, über die erste Philosophie. Beistrich heißt es in der ersten Ausgabe, in qua dei existentia et anime immortalitas demonstrantur. In denen also etwas bewiesen wird, die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele. Von der zweiten lateinischen Ausgabe an, die, glaube ich, schon ein Jahr später erschienen ist, heißt der Titel ein bisschen anders und er heißt dann auch in allen anderen Ausgaben und Auflagen so, also auch dann in den französischen Ausgaben, nämlich De prima philosophia, Meditationes de prima philosophia in quibus dei existentia et anime humane a corpore distinctio demonstrantur. Also ab der zweiten Ausgabe steht das auch direkt im Titel, was wird bewiesen? Die Existenz Gottes und die wirkliche Verschiedenheit der menschlichen Seele, des menschlichen Geistes vom Körper. Meine Auffassung ist, dass das von Anfang an das Beweisziel war, das eigentliche Beweisziel war, diese Unterscheidung der Seele vom Körper, dass es also eine gewisse Ordnung in den Beweiszielen gibt, dass der Gottesbeweis vor allem ein notwendiger Zwischenschritt ist, um zu dieser Realdistinktion von Körper und Geist zu kommen. Das kann man natürlich auch bestreiten. Von mir aus soll man das ruhig bestreiten. Also da gibt es viele, die das bestreiten würden mit sehr, sehr guten Argumenten. Das, was für mich wirklich wichtig ist, ist, dass diese Frage der Unterscheidung von Körper und Geist, es ist die überhaupt das Wiederaufnehmen metaphysischer Problemstellungen motiviert. Also vor allem ist es diese Frage, die es überhaupt motiviert, dass er sagt, da wird jetzt was bewiesen. Ich werde hier etwas beweisen. Wie dieser Beweis für die reale Unterschiedenheit von Körper und Geist bzw. Seele genau funktioniert, das kann ich Ihnen in dieser Vorlesung nicht erklären. Das ist sehr interessant und jetzt kann ich nur ein paar Aspekte davon skizzieren, die wichtig sind für unser Thema und die wichtig sind und verständlich gemacht werden können aus der Kontinuität heraus mit dem, was ich bisher besprochen habe. Also insgesamt ist das eine recht komplexe Sache. Also Bestimmung des Ausgangspunktes haben wir schon gehabt. Ne? Aus der Ratio muss bewiesen werden und da muss es in der Ratio eine sichere Grundlage geben. Also Verschärfung der Angabe könnte man sagen. Da habe ich schon darauf vorausgewiesen, die Intuitionen der Regule, die mussten gar nicht in einer besonderen Weise gerechtfertigt sein. Da habe ich gesagt, kommt es vor allem darauf an, dass sie direkt und einfach zugänglich sind, dass man auf die sozusagen leicht hinweisen kann und dass man sie nicht erst am Ende von langen und umwegigen Reflexionen findet. Diese Sachen, Kugel ist überall, gleich rund, 2 und 2 ist 4 und so. In den Meditationen ist das ganz anders. Da hängt, weil darauf ein Beweis aufbaut, alles, und zwar ein entscheidender Beweis, alles von der Absicherung gegen jeden möglichen Zweifel ab. Und daher ist es ganz in Ordnung, dass dort diese sichere Erkenntnis erst am Ende eines langen und eigentlich relativ verschlungenen, in seiner Struktur gar nicht so einfachen Reflexionsweges gefunden wird. Also wir müssen doch eine Zeit lang einige ziemlich komplizierte Fragen durchtauchen, bis sie endlich an diesem Punkt sind mit diesem Cogito. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Nicht das einfache Zugreifen, sondern die Absicherung auf alle Seiten hin. Es gibt sehr verschiedene Auffassungen darüber, was die beste allgemeine Beschreibung dieses Weges ist, der dort gegangen wird in den Meditationen. Also nicht, was sozusagen die beste Beschreibung ist. Die beste Beschreibung muss eine sein, die ziemlich detailliert ist. Aber welche allgemeine Charakteristik sozusagen gerade hinreichend konkret ist, um einen Eindruck zu geben, also nicht zu allgemein ist, also was sozusagen das, die nächstliegende gute allgemeine Beschreibung. Also manche Leute zum Beispiel sagen, das muss man verstehen als eine Abwehrstrategie gegen den Skeptizismus, der von empiristischen Traditionen her droht. Der Empirismus, sagen die Leute, die das vertreten, hat eine Tendenz zum Skeptizismus, weil er eben erfahrungsunabhängigen, notwendigen Wahrheiten nicht garantieren kann. Er kann nicht garantieren, erfahrungsunabhängige, feste Wahrheiten. Er baut immer darauf, dass man was Neues lernt, dass das Alte aushebeln könnte und so weiter. Und das ist ein Ansatz für den Skeptizismus. Und dagegen wird, sagen manche, da so eine Strategie entwickelt, wie man irgendwas findet, was auf jeden Fall immun ist gegen diese Gefahr. Diese Interpretation ist nicht so einfach sozusagen durchzuziehen, weil wenn das einen Sinn haben soll, dann muss man relativ genau sagen können, was heißt in diesem Kontext Skeptizismus, was heißt Empirismus. Das heißt, man muss dann die Konvergenzen, die es da gibt, bei verschiedenen anderen Autoren in Betracht ziehen, und da kommen sehr verschiedene andere Autoren in Betracht. In welcher Weise, man müsste sich so einer Frage konfrontieren, in welcher Weise konfrontieren wir denn einen Autor wie Michel de Montaigne, zum Beispiel mit einem in einer völlig anderen Welt lebenden Agrippa von Nettesheim. Aber beide sind auf ganz verschiedene Weise sozusagen, bei beiden gibt es eine Konvergenz von skeptischer und empiristischer Haltung. Also auch bei diesem Erzmagier und dem schwarzen Hunderl, das da bei Goethe noch eine Rolle spielt, und bei dem eigentlich nüchternen und abgebrühten Montaigne. Bei beiden, auf je verschiedene Weise. Also alle diese Sachen müsste man im Hintergrund haben. Man kann nicht einfach hergehen und sagen, unsere Vorstellung von Empirismus, wie wir sie, weiß ich, seit dem 19. Jahrhundert haben oder sowas. Ne? Und wie hat das mit Skeptizismus zu tun? Das ist nicht so einfach. Andere Leute sprechen einfach überhaupt nur von methodischem Zweifel und sagen, also methodischer Zweifel, einfach da ist es, geht es einfach darum, der war halt unzufrieden damit, dass alles immer so unsicher ist und in der Philosophie keine fixen Positionen erarbeitet werden können, und der will halt was Sicheres finden, und dazu ist eben diese Zweifelsveranstaltung geeignet. Da, wenn das nur so ausgedrückt wird, dann fehlt die motivationale Seite. Warum? Ist er da? Man könnte natürlich auch sagen, es handelt sich um einen Ansatz bei diesem Suchen nach so einer absoluten Sicherheit, es handelt sich um einen Ansatz von Säkularisierung, ne? so quasi einen Versuch der menschlichen Erkenntnis, wirklich genau die Sicherheit und Verlässlichkeit zuzueignen, die bisher immer sozusagen projiziert worden ist in Gott, der in absoluter Übereinstimmung mit sich selbst handelt und denkt. Manche solche Interpreten sagen dann, dass zum Beispiel die Gottesbeweise gar nicht in der Absicht entwickelt worden sind, seine Existenz ernsthaft zu beweisen, sondern dass das entweder so eine Art Immunisierung gegen kirchliche, gegen Attacken von kirchlicher Seite gewesen ist, oder dass es sich dabei um eine Art Retourkutsche sozusagen gegen Gott selbst handelt bei diesen Gottesbeweisen, so von der Art wie: Wir geben zu, du hast uns geschaffen, aber wir beweisen dich. Sozusagen, wir haben dem auch, also aus unserer Richtung ist auch was. Also meine private Auffassung will ich Ihnen nicht, wie man so sagt, verpflichtend machen oder aufs Auge drücken. Meine private Auffassung ist, dass es, worum es wirklich geht, das ist, und das überlappt sich mit manchen dieser Interpretationsansätze natürlich, dass, worum es wirklich geht, die Täuschungsfreiheit ist. Also die Täuschungsfreiheit ist, auch wenn man sagt Sicherheit, ja, aber vor allem Sicherheit im Sinne der Täuschungsfreiheit, der Transparenz, das ist die Sache, um die es eigentlich geht. In der absolut täuschungsfreien Erkenntnis dieses Cogito, ich denke, also bin ich, findet das Denken sich selbst. Es findet sich sozusagen punktuell, sozusagen, also in diesem, das ist sehr wichtig, vor allem für die sprachtheoretischen Interpretationen, die das sozusagen den performativen Aspekt betonen, ist das sehr wichtig, dieses Punktuelle. Ne? Das, wenn ich es sage, dann ist es eben. Ne? In der absoluten, findet es sich selbst sozusagen punktuell in dieser täuschungsfreien Erkenntnis, aber, das ist sehr wichtig, als in einem Netzwerk begriffen. Ich lese Ihnen da eine ganz kurz vor vom Anfang der dritten Meditation. Also das muss man sich klar machen. Es findet sich als diesen Punkt, aber es findet sich in diesem Punkt als etwas, der sozusagen wandert, der in verschiedenen Bezügen existiert. Ich bin ein denkendes Ding, also da ist er schon ein bisschen weiter, ne? Da ist er schon, was bin ich, der ich bin und so, ein Ding, Substanz. Ich bin ein denkendes Ding, das heißt ein solches, das zweifelt, bejaht, verneint, wenig versteht, vieles nicht weiß, das will, nicht will, auch Einbildung und Empfindung hat. Ja? Also vieles auch nicht weiß, zweifelt, sich irrt und das alles. Das alles ist dieses, das alles heißt Denken. Ja? Aber dieser Punkt der Sicherheit, der ist, das ist eine Kontraktion von dem. Ne? Dieses Denken ist überall, kann von dort aus überall gefunden werden. Es wird ja dann auch von dem, ich werde reingelegt oder ich bilde mir etwas nur ein. Dann kann ich mir aber darüber, dass ich es mir eingebildet habe, da bin ich sicher, es kann sein, dass es falsch ist. Das ist jetzt wieder dieser Punkt mit der Proportion, mit der propositionalen Form, etwas auf etwas Unabhängiges beziehen zu können. Aber die Einbildung habe ich ja gehabt. Aber eingebildet habe ich es mir. Die anderen sagen, nein, nein, der ist wirklich nicht 5 Meter groß, der Mann. Sondern gibt es nicht. Ja, ich gebe es zu. Aber, dass ich es mir eingebildet habe, da steht, na, so. Das ist gemeint. Also, es kann überall, von überall dort gefunden werden, als dieser Punkt dieser absoluten Gewissheit. Ja? Das Denken, dieses, was mit dem Cogito gemeint ist, das kann nicht ersetzt werden. Es muss so heißen, aber es ist etwas, was zugänglich ist aus jeder Situation heraus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aus jeder Situation heraus, in der man überhaupt so quasi reflektieren kann, ob man jetzt im Irrtum ist oder nicht. Dann habe ich mich aber immerhin geirrt, wird er dann sagen. Das ist der springende Punkt. Die politische Konsequenz der Sache, die politische Seite der Sache, die emanzipatorische Seite der Sache, das, was das Allerwichtigste ist, worauf es ankommt, das kann jeder, aus jeder Situation heraus, in der er ist. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Diese Art von Souveränität, bei allen Unterschieden, die ich bis jetzt betont habe, von diesem grundlegenden Punkt gegenüber den Intuitionen der regulären Direktionen in Geni, bei allen Unterschieden gibt es diese eine große Gemeinsamkeit der Trivialität, der Banalität. Um dieses Cogito kann man sich auch nichts kaufen. Genauso wenig wie um die Einsicht, dass eine Kugel überall gleich rund ist. Ein besonderer, einzelner Aspekt dieser Billigkeit ist die Isoliertheit. Es ist nicht zu sehen, wie man draußen noch was anderes machen soll. Also man hat das, man hat jetzt diese Gewissheit, aber und man ist versucht zu sagen, weil sie jeder hat, ist sie auch nichts wert, ist ein universales Gut, so quasi. Nicht kapitalisierbar. Man sieht nicht, wie, es ist von dem Cogito aus problematisch, wie ich überhaupt etwas von mir selber Verschiedenes erkennen könnte. In dem Moment, wo ich mein Denken auf etwas von mir Verschiedenes richte, erheben sich sofort alle die Einwände wieder, die er sich selber in den ersten zwei Meditationen gemacht hat. Die Sicherheit geht sofort wieder verloren, indem ich aufhöre, mich auf dieses Cogito zu konzentrieren. Wie kann ich aus dem Denken heraus, wenn es so aufgefasst wird, aus diesem konzentrierten Punkt heraus, einen Weg zur Erkenntnis von etwas finden, was anders ist, was etwas anderes ist? Wie kann ich die Existenz von etwas anderem beweisen? Jetzt kommen die Punkte, wo ich Ihnen das wirklich nicht genau genug erklären kann. Es ist ja auch nicht eine Vorlesung über die Meditation von Descartes und überhaupt nicht nur über Descartes, obwohl es leider vielleicht ein bisschen so ausschaut. Also, die Antwort sind die Gottesbeweise. Die Antwort auf diese Frage sind die Gottesbeweise. In der dritten Meditation gibt er einen Beweis vom Dasein Gottes, der eigentlich in seiner äußerst, also oberflächlichsten, in der Schale sozusagen, in der strukturellen Schale, vom Typ des kosmologischen Gottesbeweises ist. Also es ist sozusagen von der Notwendigkeit, dass etwas Bestimmtes, das wir nicht bezweifeln, zu etwas bestimmt, muss es eine Ursache geben. Von dem Typ ist es. Also es muss für das Vorhandensein der Idee eines vollkommenen Wesens in mir, muss es eine Ursache geben und diese Ursache muss das in realer Weise sein, was da als vollkommenes Wesen gedacht wird. So läuft er ungefähr. Das ist sozusagen die Grundstruktur. Ich finde in mir als dem Denkenden so diese Idee, das kann natürlich sein, dass die ein Irrtum ist, ich irre mich, ich bilde mir ein und so. Ich finde in mir diese Idee von einem absolut vollkommen notwendigen Wesen, kann man auch sagen, und untersuche jetzt, wo kann diese Idee herkommen. Sie kommt nicht aus mir selber, weil ich bin das nicht und so weiter, muss es eine Ursache dafür geben und in dieser weil da kommen aber so zusätzliche Prämissen, die einen sehr zweifelhaften Status haben, wie Ursache muss immer mächtiger sein als die Wirkung und so, also die aus der scholastischen Philosophie übernimmt eigentlich, und dann muss es das auch geben, das muss dieses Wesen geben, dass die Ursache davon ist, dass ich diese Idee habe, muss das selber sein, was, das spielt etwas eine Rolle, ja, ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat, Ihnen das zu erklären, aber es wird auf keinen Fall schaden. Ne? Sozusagen etwas, was wirklich im inneren Werkel von diesem Beweisgang eine ganz große Rolle spielt und was nicht immer so gesehen wird. Von den Autoren, von den Philosophen und Philosophinnen, die die Existenz Gottes beweisen und die verschiedenen Typen von Beweisen da entwickeln, gibt es gar nicht so viele, die sich fragen, was Existenz eigentlich heißt. Sondern die verwenden eine bestimmte Vorstellung, verlassen sich darauf, dass man irgendwie eine Idee hat, was Existenz eigentlich heißt. Eine Besonderheit von diesem Beweis von Descartes in der dritten Meditation ist, dass er das ein bisschen erklärt, was Existenz heißt. Und zwar ist der Schlüsselbegriff ist eine Unterscheidung, der Schlüssel ist eine Unterscheidung an dem Begriff der Realität. Das ist etwas, was nicht leicht zu verstehen ist von dem heutigen Sprachgebrauch her. Es hat auch, daher mache ich überhaupt keinen Versuch, das in der Verbindung zu setzen. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie überhaupt noch nie irgendwas Bestimmtes verstanden haben unter dem Wort Realität. Ja? Diesen Begriff Realität differenzierter in drei verschiedene Richtungen. Und zwar so, dass er sagt, objektive Realität, unter dem Ausdruck objektive Realität, ist etwas zu verstehen, was man den Inhalt nennen würde. Was ein konstanter Inhalt ist, auch wenn die Sache auf ganz verschiedene Weisen präsentiert sein kann. Also die objektive Realität des Apfels ist das, was ein wirklicher Apfel mit einem gemalten Apfel und mit dem Begriff Apfel gemeinsam hat. Das ist was sehr was Abstraktes, das ist eine sehr abstrakte Variante von Inhalt. Das hat sehr wenig zu tun mit unserer normalen Vorstellung von dem, was man sagt, was objektiv ist. Weil gerade der Begriff oder das Bild ist ja nicht objektiv, sagt man, ist ja nur die Darstellung oder Abbildung oder die Repräsentation oder so. Ne? Also objektive Realität ist der Inhalt. Und der formale Realität ist sozusagen die, wenn der Inhalt in seiner ursprünglichen Form gegeben ist. Also die formale Realität des Apfels hat nur der Apfel. Die formale Realität der Idee des Apfels ist die Form der Idee. Und die formale Realität des Bildes ist die Form einer bildlichen Repräsentation. Ja? Und dieser Gottesbeweis, der funktioniert auf der Linie. Der funktioniert auf der Linie, dass er sagt, es muss, die objektive Realität Gottes ist sozusagen in der Form einer Idee in mir und der muss eine formale Realität. Und formale Realität, dieser Unterschied markiert tatsächlich jetzt ziemlich genau das, was man unter Existenz oder was er unter Existenz versteht. Ne? Indem er kann auf die Existenz seiner selbst, das Denken der Substanz, schließen, weil dort objektive und formale Realität zusammenfallen. Sehr, sehr wichtig für die Philosophiegeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts ist, dass er noch eine dritte Bestimmung hat, nämlich der immanenten Realität. Die immanente Realität ist etwas, in der Immanenz ist eine Realität sozusagen die Potenz, die Macht, die Form zu schaffen. Das spielt eine sehr große Rolle diese Dreifachunterscheidung spielt eine große Rolle in der sechsten Meditation, dort wo er wirklich beweist, dass der Körper vom Geist verschieden ist. Da werden wir noch einmal drauf kommen. Also die immanente Realität des Apfels liegt, je nachdem wie man will, aber man kann zum Beispiel sagen, eben im Schöpfer. In Gott, wenn man sozusagen keine Evolutionstheorie, wenn man Aristoteliker ist, ne, das ist sozusagen eine Theorie der getrennten Gattungen. Gott ist kein Apfel. Ob jetzt das Ding, was man im Supermarkt oder beim Gemüsehändler kauft, sozusagen der Apfel ist oder der ganze Apfelbaum, da kann man hin und her streiten oder so. Gott ist, das ist der Apfel in seiner formalen Realität. Also von mir aus sagen es der Apfel. Der ganze Zyklus, ne, sozusagen des Apfelbaums von der Blüte, von dem Samen wachsen und so weiter, oder der einzelne Apfelswurst. Ne. Das ist die formale Realität des Apfels. Ja. Gott ist kein Apfel. Aber in Gott ist die Kraft und die Ursache dafür, den Apfel sein zu lassen. Er enthält den Apfel in immanenter Realität. Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der vor allem von entscheidender Bedeutung in der Abweichung Spinozas von Descartes eine Rolle spielt. Weil der diesen Unterschied nicht anerkannt hat, eingeben hat. Und das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das ist aber jetzt noch nicht so wichtig, sondern jetzt ist nur entscheidend, dass diese Idee der Entgegensetzung von objektiver und formaler Realität sozusagen sowas beinhaltet wie ein bisschen eine Erklärung von dem, was mit Existenz gemeint ist. Ne? Nämlich ob das, was man meint, wenn man sagt, ob das, was man sich denkt, auch wirklich existiert, dann meint man, ob es auch eine selbstständige formale Realität hat, ob ihm eine selbstständige formale Realität zukommt oder nicht. Ne? Oder ob es nur aus irgendeinem anderen Grund in mir, in der Form einer Idee, ne? in der Gedankenform vorhanden ist. Ich glaube, das ist ein bisschen, das kann man verstehen. Ein anderer, aber eigentlich, das habe ich jetzt eigentlich nur im Hinblick auf Späteres gesagt, an der Stelle mit dem Gottesbeweis selber, ist ganz, ganz wichtig, dass er in der fünften Meditation noch einmal einen Beweis für die Existenz Gottes angibt. Da lese ich ein bisschen was vor. Das ist ein viel kürzerer Beweis, da kommen diese Unterscheidungen nicht vor. Und er ist sehr viel, könnte man sagen, wird immer wieder gesagt, er ist eleganter. Wenn ich jetzt aber einzig und allein daraus, dass ich die Idee irgendeiner Sache meinem Bewusstsein entnehmen kann, folgt, dass alles, was ich klar und deutlich als zur Sache gehörend erfasse, tatsächlich ihr zugehört, sollte sich daraus nicht auch ein Beweisgrund für das Dasein Gottes entnehmen lassen? Zweifellos finde ich seine Idee, die des höchst vollkommenen Wesens, in mir, ebenso wie die Idee einer beliebigen Figur oder Zahl. Auch sehe ich genauso klar und deutlich, dass es zu seiner Natur gehört, immer aktuell zu existieren, wie ich einsehe, das, was ich von irgendeiner Figur oder Zahl beweise, auch zu der Natur dieser Figur oder Zahl gehört. Und dann kommt er da wie zu der Idee des Berges, die Idee des Tals dazugehört. Man kann sich nicht an Berg denken, ohne dass man die Vorstellung des dazugehörigen Tales hat. Und da das sagt dann, so gehört also eben zu der Existenz, zu der Idee Gottes die Existenz, und da muss er eben dann auch wirklich existieren. Aber gesetzt auch, dass ich Gott nicht anders als existierend denken könnte, wie einen Berg nicht ohne Tal, so folgt doch sicher nicht daraus, dass ich den Berg mit dem Tal denke, nicht, dass es überhaupt einen Berg gibt. Und dann sagt er, ja, aber da liegt eben genau der Unterschied, weil ich kann mir zwar einen Berg denken, oder auch keinen Berg denken, dass sozusagen das Ganze einfach, wie eben die berühmte Kugel, überall gleich rund ist, was ja bei dem Fortschreiten der Asphaltierung der Welt, wo Österreich so ein großer Vorreiter ist, ja bald so weit sein wird, ist es aber hier bei dem Denken anders. Ich habe zum Denken keine Alternative. Ich kann mir das Denken nicht, ich kann nicht denken, dass ich nicht denke, wenn ich denke. Das ist eine Variante des ontologischen Gottesbeweises, den wir auf den heiligen Anselm zurückführen. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist der eigentliche Gottesbeweis, weil der steht in der fünften Meditation, da ist die Sache schon zusammengefasst, und den hat er sich von wem anderen geschnappt oder so. Das ist aber nicht so. Ne? Er selbst sagt an verschiedenen Stellen immer wieder mal, es kommt auf den Gottesbeweis in der dritten Meditation an. Der Gottesbeweis in der fünften Meditation ist für jemanden, der den in der dritten durchgeführt hat, sozusagen eine elegantere Variante, aber er kann nicht, indem er zum Beispiel auch nicht erklärt, was Existenz heißt, was der andere macht, er ist nicht konstruktiv in derselben Weise. Er macht hier da schon einen Unterschied zwischen dem, wie soll man sagen, wirklichen Weg zum Beweisziel und einer Optimierung des Arguments, wenn man das Beweisziel schon einmal gefunden hat. Dann kann man, wie man das noch einmal in Beziehung setzen könnte zu diesen Überlegungen über die analytische Methode und so, das ist eine schwierige Sache. Also so, diese Gottesbeweise haben den Zweck, so quasi mal zwei Zwecke. Das erste ist einmal überhaupt den Schritt zu machen, wie ausgehend von dieser unbezweifelbaren Gewissheit, dass ich denke, also bin ich, zu der Gewissheit von was anderem zu kommen. Ja? Das ist ein von mir unterschiedener anderer, dessen Existenz ich da beweise. Und mit dem Beweis, auf der Grundlage dieses Beweises plus sozusagen eines Nebenergebnisses, das auch in diesem Beweis erzielt wird, das habe ich jetzt sozusagen übergangen, wird in der sechsten Meditation dann bewiesen, dass die ausgedehnte Substanz, also dass der Körper eine von der denkenden Substanz real verschiedene zweite Substanz ist. Auch da ist ganz interessant, auch da gibt es zwei Ansätze, also da gibt es sozusagen zwei Argumente. Hier ist es der zweite Versuch, der effektiv ist. Und der Gedanke läuft ungefähr so. Ich als Denkender kann mich als passiv erfahren gegenüber den Einbildungen des Körpers oder so. Das kommen mir da und ich zweifle, ich bin im Irrtum. Kann mich als passiv erfahren. Ich habe Einbildungen, die nicht zutreffen oder so. Was ist die Ursache davon? Sind diese Einbildungen, die alle von der Art sozusagen des Körperlichen sind, also diese Idee ist noch immer da, sind die jetzt wirklich von etwas verursacht, was dieser Körper ist oder nicht? Und da geht der Beweis so, dass er sagt, also erstens nicht von mir. Zweite Variante ist die, entweder Gott hat den Körper geschaffen und dann gibt es diese zweite Substanz und ich stehe als Denkender in Interaktion mit diesem Körper und diese spezielle Art von Interaktion ist eben das, was Einbildung heißt. Ja? Und die könnte man sich dann doch immer so ähnlich vorstellen wie dieses Lesen, Schreiben und so. Das ist auch faktisch so ähnlich, weil die Zirbeldrüse funktioniert ein bisschen so wie so ein Leseschreibgerät. Oder Gott hat nicht den Körper geschaffen, sondern hat in uns sozusagen eine systematische Einbildung vom Körper geschaffen. Das ist jetzt sozusagen der springende Punkt. Das ist der Punkt, wo das sozusagen kongruiert mit dem Zweifel, den am Ende der Regule gehabt hat. Ne? Ob in uns sozusagen diese Täuschung eingepflanzt worden ist. Nur denkt er da nicht an einen Schöpfer, der uns da so. Und da spielt es eine entscheidende Rolle, dass er in dem Gottesbeweis in der dritten Meditation, in der Art, wie dieser Beweis geführt wurde, ausgeschlossen hat, dass Gott uns täuschen kann. Das ist ein sehr. Gott kann uns nicht. Gott kann nicht Gott sein, dieser Allmächtige sein und uns täuschen wollen. Und aus dem wird dann letztlich geschlossen, dass Gott den Körper geschaffen haben muss. Das ruht auf gewissen Voraussetzungen, die man natürlich bestreiten kann, aber auch wenn man sie bestreiten kann, die einen sehr, sehr hohen Grad von Plausibilität haben, wenn man sich es einmal klar macht. Also der Ansatzpunkt der ganzen Sache ist natürlich der, dass dieser Gottesbeweis, dieser erste Gottesbeweis, egal wie der läuft, wenn man sozusagen ursprünglich die Existenz Gottes beweisen will, man das nicht anders kann, als indem man zugleich beweist, dass er uns nicht täuscht. Das ist nach den ersten zwei Meditationen. Das ist eine schwierige Sache. Der andere Punkt ist der wirklich in der Philosophiegeschichte so eine große Rolle spielt und was die Evidenz dafür ist, dass man verstehen muss, dass Täuschung eine Schwäche ist. Das ist sozusagen die Grundidee. Ne? Dass einer, der eine Sache direkt machen kann, der machen kann, was sein Ziel ist, stärker ist, als der sich die Sache erschleicht auf einem Umweg. Das ist etwas, das ist so etwas Ähnliches wie diese Einstellung, dass alles, was krumm ist, letztlich auf ein Gerades verweisen muss oder dass man Krümmung nur im Hinblick auf ein Gerades. So ähnlich ist es, dass sozusagen die Täuschung immer eine Schwäche ist. Also jemand, der die Täuschung braucht, ist nicht stark. Ne? Weil wenn ich stark bin und wenn ich der Stärkste von allen bin, dann brauche ich niemanden täuschen. Dann mache ich einfach, was ich will, dass das stattfindet. Das ist sozusagen etwas, was eine, wenn man es einmal verstanden hat, eine unglaubliche Macht und Evidenz hat, auch für Descartes und für seine Zeitgenossen, was aber trotzdem natürlich angegriffen werden kann. Ich sage an der Stelle immer, der Erste, der wirklich in der Philosophiegeschichte einen systematischen Angriff auf diese Position gestartet hat, war Nietzsche. Ne? Für den ist sozusagen die Fähigkeit des Täuschens oder des Irreführens alles andere als ein Zeichen der Schwäche, die Maskierung und sind sozusagen die Indizien des Lebens eigentlich. Ne? Also so So funktioniert das. Jetzt hat er das und jetzt hat er das bewiesen. So, jetzt habe ich noch ein bisschen einen Eindruck gegeben, nicht wirklich erklärt, aber auf welche Art und Weise er sich das vorstellt, wie das bewiesen werden kann, dass der Körper wirklich vom Geist verschieden ist. Es gibt den Körper und damit ist die Verlässlichkeit von allem dem gerechtfertigt, was die Notwendigkeit dieser geometrischen Modelle gehabt hat. Das ist der ganze Zauber eigentlich in einer gewissen Weise an der Sache. Es ist das einfach gerechtfertigt, wovon er immer schon gesagt hat, dass es die Variante, die Möglichkeit ist, wie wir komplexe Probleme darstellen, einer Lösung zuführen können, indem wir geometrische Modelle verwenden. Natürlich unter Umständen im Sinne oder mit Unterstützung von hypothetischen Annahmen oder im sich verlassen auf Wahrscheinlichkeiten. Und, ne? Ja, der Beweis bringt eine sichere Grundlage für das, was die Einbildung kann. Er stellt eine rationale Rechtfertigung dar für alles, was mathematisch intuitiv ist. Also in Descartes Worten sagt, ich kann mich jetzt wieder auf alles verlassen, was ich klar und deutlich erkenne. Der deutsche Gott, mit dem da in der dritten Meditation noch gerechnet wird oder gegen den da argumentiert wird, dieser deutsche Gott, der hat ja das in Frage gestellt, was ich klar und deutlich erkenne. Aber jetzt wird das, was ich klar und deutlich erkenne, wieder auf einer sicheren Grundlage rehabilitiert. Das ist eine charakteristische Denkfigur des Rationalismus. Ne? Dieses eine sichere, aus einem Beweis, aus der Ratio, aus der Vernunft heraus, Rechtfertigung für alles andere. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist der Punkt, an dem man sagt, die Rationalisten sagen nicht, es muss alles aus Vernunft ableitbar sein, aber alles muss letztlich auf irgendwas bezogen werden können, eine Grundlage in etwas haben, was erfahrungsunabhängig feststeht und dem Ganzen sozusagen ein haltbares Fundament verleiht. Also man kann den Rationalismus auch anders auffassen. Das kommt sozusagen, das ist der nächste Punkt, das meine ich. Aber das ist eine sehr charakteristische Auffassung. Die Ratio, eine rein rationale Erkenntnis, begründet rechtfertigend weitere Erkenntnisse. Zum Beispiel bei Kant ist das auch so, wenn Sie schon diesen Text gelesen haben, metaphysische Vorrede zu den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft, Pflichttext, den Sie lesen müssen, da spielt das eine ganz große Rolle, dieser Gedanke der Grundlegung. Es geht um den Übergang zu einer empirischen Wissenschaft von metaphysischen Grundlagen zu einer empirischen Wissenschaft, aber es muss diese metaphysischen Grundlagen für die empirische Wissenschaft geben. Bei Descartes kommt das zum Beispiel auch dadurch zum Ausdruck, dass er gelegentlich mal sagt, diese Gedanken, Reflexionen der Meditationen über diese Grundlage in der Philosophie, diese Reflexionen über die erste Philosophie, die Prima Philosophia, das soll nicht, weiß ich, wie viel in Anspruch nehmen. Das ist eine Sache mit begrenztem Aufwand und muss in einer begrenzten Zeit erledigt werden. Und wenn man das einmal hat, dann geht eigentlich die Wissenschaft erst so richtig los. Das Wort für Ratio ist bei ihm halt Denken, Intellekt oder so, aber der Sache ist es Ratio. Und die ist jetzt als Erkenntnisinstanz verselbstständigt gegenüber diesen Proportionen Denken, ne? Reflexivität und Beweiskräftigkeit. Das sind jetzt, also was der ursprünglich an dieser Proportionenidee kennt, das ist jetzt davon relativ gelöst und die wesentlichen Kennzeichen der Ratio der Denkensubstanz sind die Reflexivität, dass sie sich selbst transparent ist und dass sie imstande ist, einen Beweis zu führen. Die Frage ist natürlich, ob überhaupt und wenn, in welchem Grad die Ratio in dieser Fähigkeit zu beweisen autonom ist. Also das hängt dann wieder von der Einschätzung dieser Gottesbeweise ab. Descartes selber hat sich diese Verschiebung bewusst gemacht. Also diese Verschiebung von dem analytisch-geometrischen, an den Proportionen orientierten Ratioverständnis zu dem, wo der Schwerpunkt das Beweisen ist. Der hat sich das bewusst gemacht in Reflexionen auf die Form seiner Beweise und Beweis Ansätze. Ich habe Ihnen das schon an dem Beispiel dieser zwei Gottesbeweise, das eine Mal ist es wirklich, wie kommt man zu dem Ziel, was ist der echte steinige Weg, bis man dorthin kommt. Und wenn man so einen Weg einmal gegangen ist, dann hat man erkannt, dass man den Beweis, um jemanden anderen schnell, elegant, einleuchtend zu überzeugen, auch anders fassen kann. Und auf Nachfrage wird man dann vielleicht auf den ersten wieder zurückgehen, wenn der so pfiffig ist, dass ihm das dass ihm das ein bisschen unheimlich ist. Der ontologische Gottesbeweis hat immer so ein bisschen was Unheimliches an sich. Und dann kann man auf den anderen zurück. Also hat das solche Unterschiede gemacht. Also ein Unterschied zwischen einem, noch immer ein Unterschied zwischen einem eigentlichen Findungsweg und einem Weg, auf dem die Darstellung für den Beweis optimiert wird, sozusagen. Ich komme sonst jetzt mit der Zeit nicht durch, ich verweise Sie auf eine Stelle, wo das wirklich sehr schön herauskommt, in der Antwort auf die zweiten Einwände. Also Sie wissen ja, dass die Meditationen dann veröffentlicht worden sind, also schon bevor er das überhaupt zum Druck gegeben hat, hat er sich versichert, dass bestimmte Leute das lesen und ihm da Einwände und Kommentare schreiben. Und auf diese Einwände und Kommentare hat er dann geantwortet. Und die vollständigen Ausgaben, die haben ihm dann außer dem Text selber diese Serie von Einwänden und seinen Antworten. Und die zweiten Einwände sind von dem Abbé Mersenne. Das war ein guter Freund von ihm, ein sehr bedeutender Philosoph. Und auf die hat er geantwortet und da hat er dieses Thema aufgegriffen in der Antwort. Lesen Sie das einmal einfach, sage ich Ihnen. Da macht er eine Unterscheidung zwischen analytischer und synthetischer Methode. Und dann gibt es einen kleinen Abriss, da sagt er, jetzt stelle ich das mal in synthetischer Methode dar. Und dann ist das so ein richtiges kleines Ableitungswerkel, das sind zwei, drei Seiten. Da sagt er was Interessantes, da sagt er, die antiken Mathematiker, die haben ihre Sachen alle nach synthetischer Methode dargestellt. Der Euklid mit den Axiomen und so. Obwohl sie in Wirklichkeit immer nach der analytischen Methode vorgegangen sind, aber das haben sie geheim gehalten. Und sagt er, das Wichtige ist noch immer die analytische Methode, dieser Weg, wie man dort hinkommt. Ne? Hingegen die synthetische Methode, so wie er das da dann in einem kurzen Abriss darstellt, diesen ganzen Komplex der Beweise für die Existenz Gottes und für die Realdistinktion, da steht er da so da. Das ist dann das, was man, er nennt das auch bei diesem Namen, den Mos Geometricus nennt. Nicht? More Geometrico etwas darstellen, heißt es so darstellen, wie die Elemente des Euklid dargestellt sind. Also so, dass die Ableitungszusammenhänge optimal sichtbar wären, die deduktiven Zusammenhänge von den Axiomen her. Aber das ist genau das nicht, was für ihn sozusagen die authentische Beweismethode ist. Das ist sehr wichtig zu sehen. Er hat in den Meditationen, und das steht natürlich auch schon in dem Discours de la Méthode, sind diese Ideen drinnen, da ist dieser große Schritt eben noch einmal vom ihm selbst bewusst, von der Entwicklung einer Forschungsmethode zu der Typisierung einer beweisenden Kraft der Ratio, nicht? Als Grundlage für die Wissenschaft, als Grundlage für eine bestimmte Art von Wissenschaft, nämlich diese geometrisierende Auffassung der Naturphilosophie und von allem eigentlich, der Physiologie und so weiter. Ja, das ist dieser Schritt, vom Forschen zum Beweis. Und dann noch ein Einschnitt. Wenige Jahre später, also 1644, erscheinen die Prinzipien der Philosophie. Das ist noch ein Schritt weiter. Das ist ein Schritt, noch einmal vom Beweisen zu dem, das Beweisen in eine Lehrform zu bringen. Vom Forschen zum Beweisen und vom Beweisen zu der Lehrform, zum Lehrgebäude. Ein Schritt in Richtung auf das Lehrgebäude. Und da ändert sich noch einmal was, nicht nur in der, im Selbstverständnis von Descartes, gar nicht so sehr in seinem Selbstverständnis eigentlich, aber wirklich für die Geschichte des Rationalismus, weil der Rationalismus jetzt anfängt, zu dem zu werden, was ich in meinen ersten Vorlesungen als die Standardvorstellung charakterisiert habe, als diese Lehrgebäude. Übergang von der Forschungsmethodologie über den Beweis jetzt zur Lehre. Also ich lese Ihnen da ein bisschen was vor aus einem Text, der sehr bedeutend ist. Das ist das Schreiben von, kennen Sie wahrscheinlich nicht, das ist das Schreiben von Descartes an den Herrn Picot, der die Prinzipien vom Lateinischen ins Französische übersetzt hat. Also das sind ursprünglich auf Lateinisch geschrieben worden und der Picot, sagt man, an den adressiert er sich als denjenigen, der ihm diese Übersetzung gemacht hat. Das ist in Wirklichkeit ist das eine relativ umstrittene Sache, wer da wofür verantwortlich ist in dieser Übersetzung. Man nimmt doch an, dass ziemlich viel auch er selber übersetzt hat. Aber an den hat er ein Schreiben gerichtet, das dient da hier als Vorwort. Das dient das in allen Ausgaben ab einer gewissen Zeit als Vorwort zu den Prinzipien. Also da kommt zum Beispiel schon etwas vor, was in den Regulärdirektionen in Genie undenkbar gewesen wäre, in der Form eines Gleichnisses, aber was ihnen doch jetzt einen Eindruck davon gibt, was es heißt, in Richtung Lehrgebäude zu gehen. Die gesamte Philosophie ist also ein Baum, das kennen Sie alle, oder? Die gesamte Philosophie ist also einem Baum vergleichbar, dessen Wurzel die Metaphysik, dessen Stamm die Physik und dessen Zweige alle übrigen Wissenschaften sind, die sich auf drei hauptsächliche zurückführen lassen, nämlich die Medizin, die Mechanik und die Ethik. Ich lasse ein bisschen was aus. So wie man nun weder von den Wurzeln noch vom Stamm der Bäume die Früchte pflückt, sondern nur von ihren Zweigen, so hängt auch der hauptsächliche Nutzen der Philosophie von denjenigen ihrer Teile ab, die man erst zu allerletzt lernen kann. Aber es muss einmal eine Wurzel gegeben haben. Also es ist nicht das Lehrgebäude, sozusagen das Architektonische, aber es ist so ein hierarchisches Bild. Ne? Das ist dieser Baum. Also das wäre unvorstellbar gewesen zu der Zeit der Regula. Ne? Aber hier haben Sie genau diese Grundlagenidee. Die Philosophie legt die Grundlagen, aber die Früchte werden von was gepflückt, was die Metaphysik selber nicht ist. Ne? So, die nützlichen Erkenntnisse. Es geht um die nützlichen Erkenntnisse letztlich. Ne? Das Buch ist nicht nach axiomatischer Methode geschrieben, aber es ist so geschrieben, dass es maximal übersichtlich ist, es ist aufbauend. Also man kommt sozusagen der Vorstellung von Lehrgebäude näher. Was ist das Motiv? Eine sehr, sehr wichtige Frage ist, was ist das Motiv für jemanden, der eigentlich immer in essayistischer Weise geschrieben hat und das da auch gar nicht wirklich ganz bleiben lässt, ja? Der immer essayistisch geschrieben hat, der sozusagen eine Geschichte über sich erzählt hat, der eine Methode definieren wollte. Was ist das Motiv für jemanden, das in diese Form zu bringen, in diese Baumform? Ne? Diese Sache mit dem Baum, das ist die Stelle, die der große Gegner ist von dem deleuzianischen Rhizom. Ne? Also, was ist ein Rhizom? Der große Gegner ist der Baum. Ne? Aber was ist der Unterschied? Man kann nicht sagen, dass der frühe Descartes ein Rhizomatiker war. Oder, ja, aber diese Idee hat er noch nicht gehabt. Ne? Was ist das Motiv? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir in der nächsten Stunde sehen werden, dass das sehr variieren kann, was da das Motiv ist. Bei Descartes hier, meines Erachtens, wenn man den Text liest, wenn man diese einführenden Überlegungen liest, es ist nicht das Gebäude selbst, um das es geht. Es geht nicht darum, diesen Baum oder dieses Gebäude da selber zu errichten. Es geht wirklich um die Anregung eines großen Projekts. Es geht darum, etwas in die Hand der anderen zu legen, mit dem sie dieses große wissenschaftliche Projekt, die Früchte ernten, das Nützliche, mit dem sie das betreiben können. Das ist eigentlich die Idee. Also ich lese Ihnen dann noch ein kleines bisschen was vor, was auf der nächsten Seite gleich steht. Was ich gern machen würde, was eigentlich meine Ziele wären, was ich für sinnvoll halte, dass gemacht wird. Um aber diesen meinen Plan zu Ende zu führen, müsste ich danach in derselben Weise die Natur eines jeden der Einzelkörper auseinandersetzen, die es auf der Erde gibt. Also die der Mineralien, der Pflanzen, der Tiere, vorzüglich des Menschen. Und dann schließlich aufs Genaueste die Medizin und die Ethik studieren und so weiter. Das wäre meine Aufgabe, wenn ich dem menschlichen Geschlecht ein vollständiges System der Philosophie geben wollte. Und ich fühle mich noch nicht so alt, ich misstraue noch nicht so sehr meinen Kräften. Ich glaube mich auch nicht so weit von der Erkenntnis dessen, was wichtig ist, entfernt zu haben. Aber ich sehe, ich kann das nicht allein. Das ist ein Projekt für alle zusammen. Das muss organisiert werden auf eine ganz andere Weise, als man das Leben eines einzelnen Menschen organisieren kann. Zu große Ausgaben, die ein Privatmann wie ich sich nicht leisten kann, wenn er nicht durch die Allgemeinheit unterstützt wird. Also man sieht ganz klar, die Aufgabe ist sozusagen, hier in diese Lehrform zu kommen, ist nicht eigentlich die, das sozusagen zu einem Schulgegenstand zu machen oder wirklich so ein Lehrgebäude zu errichten oder sowas. Es ist dazu da, dass das in eine Form gebracht wird, dass auch die, die sich das leicht machen wollen, zu verstehen, was diese Grundlagen sind, diese Grundlagen ergreifen und auf ihnen aufbauend einen Prozess der wissenschaftlichen Forschung über Generationen führen können. Das ist etwas, was eigentlich meistens, wenn da so der Kant, der Rationalist, zitiert wird und dann allen anderen englischen Philosophen entgegengesetzt wird, völlig übersehen wird, diese Ausrichtung, diese Idee. Ja? Also ich glaube, das ist so. Es ist nicht eigentlich ein Gebäude, das für sich stehen soll, sondern dieses Weitergeben in einer Form, die für die anderen, für die Gemeinschaft sozusagen am besten zu verkiefeln ist, wie man auf Wienerisch sagt, und nutzbar gemacht werden kann, sodass von dem Baum dann die Früchte geerntet werden. Er selber wird sie nicht ernten. Spinoza ist eine Generation jünger, also ist auf die Welt gekommen zu der Zeit, wo Descartes sozusagen sich selbst gefunden hat, als Wissenschaftler und Denker, Anfang der 30er Jahre. Und in der Ethik Spinozas wird der Mos Geometricus zur Organisation eines philosophischen Buches. Das ist einfach ein Schritt weiter. Das ist was anderes. Da geht es wirklich darum, sozusagen die Sache so darzustellen, dass sie eine maximale Überzeugungskraft hat, aber nicht im Sinn der Rhetorik und nicht in dem Sinn der Brauchbarkeit oder der Anregung von was, sondern um die Überzeugungskraft der Wahrheit. Das ist ein Text, der von einer Kongruenz, die Ethik Spinoza ist ein Text, der von einer Kongruenz, von der Vorstellung einer Kongruenz von Wahrheit und Überzeugungskraft getragen ist, dass nichts so überzeugend sein kann wie die Wahrheit. Also da wird das wirklich schon zu einem Gebäude. Ne? Da gibt es auch dann immer die Referenz bei jedem einzelnen Satz, der da aufgestellt wird, gibt es eine Referenz auf die Pfeiler, auf die Stützen, die sozusagen diesen Satz tragen, die schon vorher errichtet worden sind. Das ist was anderes, das ist ein Übergang. Zwei kleine Bemerkungen zu dieser Spinoza-Sache. Die eine ist wirklich nur eine Nebenbemerkung, eine Fußnote. Diese Idee, dass man quasi Überzeugung und Wahrheit konkurrieren lassen kann, also wo man ja im Prinzip eher sagen würde, das wird immer eine Illusion sein. Ne? Also die Wahrheit ist nicht das, was die Menschen am besten von dem überzeugt, was für sie das Beste ist, was sie tun können. Sehr wichtig ist da, dass ein quasi Zeitgenosse von Descartes, also zwischen Spinoza und Descartes, Blaise Pascal, so mal eine Abhandlung geschrieben hat, die auf diese Idee zielt, auf diese Vereinigung, die auch den typischen Titel hat, de l'esprit géométrique et l'art de persuader, also über den geometrischen Geist und die Überredungskunst. Und dort ist die Idee, dass nichts so überzeugt wie die Wahrheit. Ne? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das, was ich schon angesprochen habe heute mal, mit diesem Gedanken, bei Descartes mit dieser Unterscheidung von objektiver, formaler und immanenter Realität. Bei Descartes spielt das nicht nur eine Rolle in der Art und Weise, wie es operativ wird für diesen Beweis in der sechsten Meditation, da ist das ja entscheidend. Ne? Das ist ja entscheidend, dass man den Unterschied macht, ist sozusagen der Körper in Gott in immanenter Realität und wird uns sozusagen direkt da eingepflanzt, sozusagen als eine Art, so wie wenn der Richard Strauss den Rosenkavalier gar nicht komponiert hätte, sondern durch eine Art von Gedankenübertragung in jedem von uns sozusagen die Möglichkeit geschaffen hätte, im inneren Auge den Rosenkavalier oder so. Ne? So, das sind natürlich alles Sachen, die heute sehr, sehr interessant sind, mit diesen ganzen Unterscheidungen von mehr oder weniger virtuellen Realitäten und so. Und Aufzeichnungs- und Reproduktionsmedien, ist das alles sehr, sehr interessant. In der sechsten Meditation ist das operativ, das ist entscheidend. Wenn es nur in immanenter Realität in Gott ist, dann ist es eine Täuschung und so weiter. Ne? Das hat aber noch eine andere Seite, diese Unterscheidung. Nämlich, das hat in der Philosophie von Descartes die Seite, dass wir uns zwar versichert sein können, dass Gott uns nicht betrügt und dass er etwas geschafft, dass das, was er geschaffen hat, uns auch wirklich zugänglich ist, also seine Schöpfung, der Körper, uns wirklich zugänglich ist, für uns eine Realität ist, aber in Gott selber nicht dasselbe zu sein braucht. Gott ist eben nicht Körper. Das sind ja Sachen, die sind dann sehr fest diskutiert worden. Im 17. Jahrhundert sind das ja große Diskussionspunkte, auch in der Auseinandersetzung zwischen Leibniz und Isaac Newton über den Raum und so. Was ist der Raum? Ist der Raum etwas, was Gott geschaffen hat? Oder ist er etwas, was vor der Schöpfung liegt? Wenn es vor der Schöpfung liegt, dann muss es in Gott selbst sein. Heißt das, dass Gott selbst der Raum ist? Oder dass Gott selbst ein Körper ist? Und solche Sachen. Sehr, sehr schwierige. Descartes sagt, das wissen wir nicht. Gott hat den Körper geschaffen. Also war in ihm der Körper. Der Körper ist aus ihm das, was er ist. Aber was er in Gott ist, muss nicht dasselbe sein, was er für uns ist. Bei Spinoza ist das eingeebnet und die Substanz hat zwar so und so viele Attribute, unendlich viele Attribute, von denen wir so quasi nur zwei realisieren können, die Ausdehnung und das Denken. Und es können in der Substanz noch andere Attribute sein. Aber was in uns das Denken ist, ist dasselbe, was das Denken in Gott ist. Es gibt diesen Unterschied nicht zwischen der immanenten Realität des Denkens. Wenn Gott denkt, dann denkt er so, wie wir denken. Wenn wir denken, denken wir so, wie Gott. Und was in Gott das Attribut der Ausdehnung ist, dasselbe, was es für uns ist. In dem Moment, wo das so ist, ist die Möglichkeit geschaffen, oder prinzipiell besteht dann die Möglichkeit, man kann die Möglichkeit ergreifen, zu sagen, dass so eine Darstellung in so einem Lehrgebäude, das aus Ableitungszusammenhängen besteht, in einer Isomorphiebeziehung zur Welt besteht und zu Gott. Ja, sozusagen, dass die Welt wirklich abbildet. Also in Gott ist die Geometrie dieselbe, wie sie für uns ist, und sie wird auch nicht suspendiert und dergleichen. Das ist alles. In dem Moment kommt ein ganz anderer Anspruch, da kommt ein viel schärferer, würde man sagen, noch einmal schärferer ontologischer Anspruch an die Philosophie. Dann werden diese Lehrgebäude sozusagen zu Weltgebäuden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, den wir uns das nächste Mal ein bisschen anschauen, wie er eine Rolle spielt, also ohne, dass man sagen könnte, das ist ein hundertprozentiger Ja-Sager, aber welche Rolle er spielt bei Leibniz. Und dann kommen wir nochmal auf Kant zurück mit dem anderen Bild, dass es sich eben nicht um so eine Abbildung handelt, also dass es bei der rationalen Grundlegung nur um eine Grundlegung geht und nicht um eine Abbildung sozusagen der Welt. Können Sie das ungefähr verstehen, wie das zusammenhängt? Also dieser kleine Knick da mit dieser Unterscheidung zwischen formaler und eminenter Realität, das ist was, das schaut aus wie ein Sophismus oder so eine scholastische Begriffsdüftelei oder so. Aber das ist was ganz was Wichtiges, wo man sagen kann, aha, wenn wir erkennen, dann erkennen wir genau so. Dann ist Erkennen nicht noch mehr optimierbar, das ist dann in Gott nicht wahr. Bei Descartes gibt es da eine Reserve. Bei Descartes gibt es eine Reserve. Für Gott könnte das alles anders. Aus seiner Perspektive könnte das alles anders ausschauen. Und dann, da kommt dann diese Autonomiefrage. Ne? In einer gewissen Weise sind wir vom Willen, vom guten Willen dieses nicht täuschenden Gottes abhängig, nach wie vor. Okay, also nächstes Mal ein bisschen was zu Leibniz, Kant und den. Vielleicht bringe ich da im Zusammenhang mit Kant auch noch den Frege unter. Das ist ein interessanter Autor in diesem Zusammenhang. Und in der letzten Stunde, die dann noch überbleibt, sage ich ein bisschen was über diese beiden Texte, die Sie dann ja auch noch lesen sollen, über den Chomsky, sozusagen ein Revival des Rationalismus in einer empiristischen Forschungslandschaft und ein bisschen was mit dem Frege dann mehr zusammenhängt, über den Text von Hilary Putnam, ob es eine a priorische Wahrheit geben muss. Danke für heute.